Das ist unsere Musik.
Kochbuchcheck.
Der Podcast.
Oh, das darf
von und mit.
Darf nicht
rein.
Nein, das ist
Patrick.
Nein, das mag der Gregor nicht. So. Hey, aber wir kennen ja die Sprecherin. Die weiß das ja. Die weiß mich zu nehmen, sozusagen.
Ja.
Na? Ist so.
Liebe Grüße übrigens.
Grüße gehen raus. Das ist genau. Ja.
So.
Mensch, schon wieder eine Woche. Wir waren auch bei RTL zu sehen.
Ne? Das stimmt.
Mit unserem Lieblings-, also mit einem sehr, sehr schönen Kochbuch, Greekish. Das war ja in unserem letzten, war das ein Thema.
Genau.
Ja, ein ganz, ganz großartiges Buch, aus dem ich heute noch sehr viel koche, tatsächlich.
Gut, ja. Das freut mich.
Warum freut dich das?
Ja, weil ich das
hast du da Aktien drin?
Nein, ich habe das auch. Und ich werde da, glaube ich, auch das ein oder andere Mal draus kochen.
Ja, hast du denn schon was draus gekocht?
Nee, noch nicht.
Nee,
ich war bisher noch zu beschäftigt mit anderen
mit
Dingen.
Mit anderen Dingen?
Ja.
Mit anderen
Kochbüchern. Greekish ist auch nominiert zum Kochbuchpreis.
Ja.
Wobei wir natürlich nicht wissen, wir sind dieser Jury auch wieder im
das
Kochbuchpreis.
Das ist so, ja. Also wir entscheiden Kochbuch sozusagen, ne? Wir sind die Keule.
So ist's. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das dann schon gelaufen, wenn das hier, ich glaube,
Wir sprechen einfach nicht drüber.
Nein, wir wissen ja auch nicht, nein, wir sind ja noch mitten im Judgen.
So,
ne?
Ja.
Don't judge a book by its cover.
Oh, das ist ein schönes Stichwort, da komme ich nachher nochmal drauf
okay.
zurück. Das ist
okay.
toll, dass du das ansprichst.
Okay.
Haben wir das abgesprochen?
Nein, das haben wir nicht abgesprochen.
Nein, aber in der Tat ist das so, wir haben ja eine Vielzahl an Büchern zugeschickt bekommen.
Ja, genau,
Greekish
ist auch dabei.
Viel Schrott dabei.
Ja, jetzt, du bist immer so hart.
Ja,
du bist
aber
zu hart.
Ja, gut.
Da sind einige Bücher dabei, die dir nicht ganz so, die sich nicht auf den ersten Blick dir erschlossen haben, oder?
Ja.
Ja.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Also, ich bin. Ja. Oder Schrott.
Nein. Tu das nicht, Patrick.
Nein, das ist Quatsch. Nein, das ist. Nein,
die kreative Arbeit anderer Menschen als
das
Schrott
ist, ja,
zu titulieren.
Du hast recht, ich muss da zurückspulen. Mensch. Ich muss mich innerlich zurückspulen, das ist absolut richtig. Nur wenn man das so ein bisschen, wenn man da so in die Tiefe geht bei den Büchern, muss man sich schon fragen, was hat sich der Autor denn dabei gedacht?
Ja. Wahrscheinlich nur Schrott. Nein. Entschuldigung.
Nein. Wir sind aber sehr schrottig gerade. Also, jetzt in medias res.
Ja.
Du hast doch bestimmt, da habe ich mich heute drauf verlassen, ein kulinarisches Thema. Komm, du hast schon mal kulinarisch.
Obwohl, ich war letztes Wochenende, war ich in La.
On the road.
Mhm. In La, im Schwarzwald.
Ja.
Im Restaurant Adler.
Ja,
da ist
im Schwarzwald heißt ja jedes zweite Restaurant Adler.
Ist das so? Mhm. Aber das ist der
zum schwarzen Adler.
Ja, das ist aber der Adler.
Der
ne?
Adler.
Daniel Fehrenbacher kocht da.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie viel der Generation. Das Restaurant hat schon seit 1990 durchgängend einen Michelin-Stern.
Mhm.
So.
Toll.
Und das Besondere, also tolle Küche, unfassbares familiengeführtes Unternehmen, super nett, warmherzig, das war wirklich schön. Aber ich war dann doch mal an einem Chefstable, der diesen Namen auch verdient, weil es wirklich mitten in der Küche ist und das war schon spannend.
Mhm. Und du warst ja schon
Team.
An vielen Cheftables.
Das stimmt so nicht.
In Köln warst du auch an einem Cheftable.
Ja, wo denn?
Gottschlich? Warst du
da
nicht auch?
Nee, da war ich nicht am Chefstable.
Ach so.
Und da guckt man auch nur von außen so rein, ein bisschen in die Küche.
Genau.
Da, ne, da musst du hinter beim Schrubben eher die Füße hochheben, sonst wird es nass. Also da sitzt man wirklich nah bei. Das kriegt man wirklich mit an so einem relativ schmalen, aber trotzdem komfortablen Brett. Maximal 3 Personen auch nur, ne? So nebeneinander in einer Ecke. Und das ist schon, das ist ein relativ großes Küchenteam. Die 2 Restaurants, einmal das Gourmet-Restaurant, das Besternte und einmal die das Rustikale. Die schicken beides aus der gleichen Küche. Und das ist schon, wenn es dann mal heiß hergeht, da, das ist schon beeindruckend, wie so ein Team arbeitet. Ohne große Kommunikation, ohne dass man versteht überhaupt gar nicht mehr, wie dieses Uhrwerk tickt. Das war schon sehr spannend. Also wer mal da ist, das kann man auch buchen im Internet, den Chef's Table.
Toll.
15 Gänge.
15 Gänge?
Ja.
Wow. Und lass mich raten auch. Alkoholiker,
ja, das ist dabei. Also das ist mit, der Chef's Table ist mit 15 Gänge mit Getränke begleitet.
Ah, ja.
Ein sehr netter Sommelier, der sich sehr reizend um einen kümmert und einen nie auf den Trocknen sitzen lässt.
Ja. Und man ist dann noch in der Lage, das Restaurant aufrecht zu verlassen.
Ja, das ging noch. Ja, das ging. Mhm. Ne? Alles wunderbar. Mhm. Die Schnips haben wir weggelassen am Ende. Aber
oh Gott, die werden mich auch gekillt. Ich finde ja Schnäpse, das ist wow.
Das aber ist wie gesagt, es war echt nur mal ein tolles Erlebnis, in so einer Küche zu sitzen und den Leuten da wirklich bei dem, beim Arbeiten zuzuschauen. Das ist schon sehr beeindruckend.
Schön. Das war dein Wochenende.
Ein Stück weit demütig. Das war mein Wochenende.
Toll. Ja. Toll. Wirklich beeindruckend.
Und?
Ich hatte das nicht, was du hattest da alles. Ich hatte keine 15 Gänge. Okay. Nein, ich habe das Wochenende auch damit zugebracht, mal zu gucken, wo könnte man denn sonntags essen gehen, wenn man Gäste hat sonntags und man braucht ein Restaurant. Ne? Das ist heutzutage wirklich schwierig geworden.
Das ist
geworden,
schwierig, ja. Haben ganz viele zu sonntags.
Sehr viele, ja. Mhm. Gut, es gibt natürlich Dönerladen um die Ecke, die haben natürlich auf, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, zumindest nicht für meine Gäste, abends zu sagen, wir gehen in die Dönerbude. Ne? Mhm. Das kann mal ganz spaßig sein, aber naja. Gregor.
Hast du dir was gefunden?
Bitte? Ja, ja, ja.
Was denn?
Ich habe etwas gefunden, das wurde mir angetragen. Es gibt ein Restaurant in der Südstadt von Köln. Da gibt es eine Bowlingbahn oder eine Buhlbahn in der Mitte. Wie heißt das?
Hardy
Klose oder Hardy Grün oder Grün Hardy? Ich weiß jetzt nicht.
Ach so.
Es ist reserviert. Ja, Hardy Kugel heißt das Restaurant.
Hardy Kugel?
Ja, Grüße gehen raus. Wir sind dann da bei Hardy Kugel.
Ja,
es ist ein französisches Restaurant und die haben eine Boulebahn in der Mitte. Das muss ganz sexy sein. Man kann also neben den Gängen noch eine Runde Boule spielen. Was ich per se, ich kenne das Spiel gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich glaube.
Naja, das Schweinchen, nicht, das kleine Kugel möglichst nah dran, oder?
Das war Schweinchen?
Das heißt, glaube ich, die kleine Kugel. Die
Schweinchen Chef, heißt die?
Die heißt, glaube ich, Schweinchen.
Okay, was du alles weißt.
Jetzt weißt du schon wieder was.
Toll.
Schon wieder was
war
gelernt.
War der Tag nicht umsonst.
So ist's.
Schön. Wir sind übrigens leidenschaftliche Hobbyköche.
Ja.
Also ich und du. Also du und ich.
Ja.
Der Esel nennt sich immer so. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler, der andere von uns ist natürlich der bessere Koch.
Ja, ich und du.
So. Wir stellen euch in jeder Folge 2 Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast, wir gehen nach Österreich.
Ja.
So, und?
Ich soll sagen.
Bitte.
Paul Iwitsch.
So.
Mehr dazu später.
Cliffhanger, ne?
Ja.
Genau. So, dann bin ich wohl am ersten dran. Als erstes dran. So.
Check 1.
Du hast eben am Eingang gesagt, never judge a book by its cover.
So.
Wie ist das. Passend ist das denn zu dieser Folge heute? Ja? Denn als du mir, und ich falle ja sowieso immer wieder darauf rein, auf solche Sachen, auch bei Weinetiketten, denke ich immer so, oh, hässliches Etikett, aber geil. So.
Okay.
Oder wie auch immer. So, also du hast mir dieses Buch empfohlen, dann habe ich es nur kurz durchgelesen oder durchgeguckt und weggelegt. Ich habe gesagt, nee, ist hässlich.
Ja, ich habe gesagt, ich wollte es eigentlich machen. Ne?
Ja, und du hast gesagt, ist schön.
Ja.
Und ich habe gesagt, ist hässlich. So. Dann habe ich es jetzt in einem Buchladen wieder gefunden, weil wir gesagt haben, was machen wir denn jetzt, was würde denn so passen?
Und da rief er Linke an, ich habe ein Buch gefunden, das ist so toll,
Wie mache ich? So. Habe ich das so? Kannst du es nochmal machen? Ich würde meine Stimme gerne nochmal hören, wenn du die so. Das ist ja toll. Ich darf hier die Sprecherin nicht. Das darf ich nicht, aber du darfst mich nachmachen. Hör mal, das ist aber ein Stück weit übergriffig. Übergriffig. So. Also, ich spreche von, pass auf, Anna Jones, Easy Wins.
Ja,
nicht Wines, sondern Easy Wins. 12 Zutaten für die raffinierte Gemüseküche, 125 vegetarische und oder vegane Rezepte, das alles auf 360 Seiten.
Oha.
So, jetzt, warum hat mir dieses Buch nicht gefallen?
Ja, warum?
Das werde ich dir jetzt sagen. Also am Anfang jetzt.
Ja,
ne? So.
Optisch.
Also, ich fand das Cover schon sehr klinisch und damit sehr bescheiden. Also da sind auf dem Cover vorne sind die 12 Zutaten drauf, um die es in dem Buch geht. Mhm. Das sind Anna Jones Lieblingszutaten.
Gut.
Die können wir ja gerne aufzählen, müssen wir nicht alles. Es ist also Olivenöl, Zwiebel, Erdnüsse, Senf, Zitrone, Tomate, Chili, Knoblauch und so weiter. Also 12. Das müssen jetzt nicht alle aufzählen. Ne?
Ja, die 3 hättest du jetzt auch noch sagen können, aber ist egal.
Naja, ich kann ja mal so... Kann jetzt wieder googeln, wie das Buch aussieht. Das finden wir ja. Also, für Anna Jones sind das eben die Easy Wins Zutaten, die alle Erwartungen übertreffen. Die stehen Wochen oder Monate lang im Kühlschrank rum oder im Regal, stellen keine Ansprüche und liefern aber auch ohne jede Mühe jede Menge Geschmack.
Gut.
Bei der Tomate stelle ich mir das schwierig vor. Meine Tomaten sind nach 3 Tagen, wenn ich die kaufe, sind die durch?
Ich hatte jetzt Tomaten, die haben echt erschreckend lange gehalten.
Ja.
Weiß ich aber auch nicht,
was das eine Qualität.
Das weiß ich auch nicht. Das,
naja, gut. Ja. Dann finde ich das Papier von diesem Buch sehr, sehr dürftig.
Ja?
Also das ist wirklich besseres Zeitungspapier, möchte ich mal sagen.
Darf ich mal anfassen?
Fass an.
Das ist sowieso mein Buch.
Es ist sowieso dein Buch. Es reißt sehr schnell. Okay. Es ist mir schon ein paar Mal hier oben eingerissen, wo, wenn du diese Kleberchen dran machst, wo wir unsere Rezepte markieren.
Ja, verstehe.
Und du suchst das dann raus, es reißt dann ein. Das ist auch nicht besonders schön. Und schließlich kommt mir das Rezept-Layout überhaupt nicht entgegen. Also, ich nenne das geschriebene Rezept. Ich habe da jetzt ein Wort für gefunden.
Oh, toll.
Ich bin so in mich gegangen, weißt du, so.
Beeindruckend.
Manchmal spreche ich auch mit mir selber. Und dann kommt das geschriebene Rezept raus. Was ich damit meine ist.
Du findest dich doch eher am spannendsten.
Man ist, bitte?
Nee, schon gut.
Also, die Übergriffigkeit kennt heute keine Grenzen. Ich müsste nachher schneiden. Also, man ist dabei gezwungen, das meine ich zum Layout, man ist gezwungen, bei diesem Layout das ganze Rezept durchzulesen.
Mhm.
Ja? Um es A zu verstehen und B der Reihe nach zu kochen. Es ist also nicht staccato, sondern
fließend.
Legato. Das ist der Unterschied von staccato ist legato. Okay. Also nur für, dann hast du jetzt auch heute was gelernt.
Ja?
Also fließender Übergang, flüssig gebunden, klingend, das ist legato. Und staccato ist tak, 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 tak. So.
Mhm.
Die Rezepte, die man so kennt, die Rezept-Layout ist immer, man nehme peng, 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 zack, zack, mache, tu, 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 peng.
Mhm.
Hier ist das eher so, die Kartoffeln garen. So geht es los. In einem Topf machen wir bum, bum, bum. Dann die Frühlingszwiebel und die Zitrone vorbereiten. Und dann kommt der nächste Schritt.
Mhm.
Und die Frühlingszwiebel karamellisieren. Und der nächste Schritt. Und so weiter. Ganz kleinteilig auch erklärt.
Mhm.
Das fordert Lesen, das fordert sich mit dem Rezept
auseinanderzusetzen,
ne, auch den ganzen anderen Zeug so zu lesen, wo kommt es denn her, warum ist das ihre Lieblingszutat
und so gern, weiter. Du, und so hast es, du bist Mr. Staccato und möchtest es knallig und zackig haben. Ja?
So. Aber dann hat der Patrick einfach mal angefangen zu kochen. Der Patrick, das bin in dem Fall ich.
Ja, okay.
Und siehe da, Patrick war begeistert.
Ah.
So schnell kriegt man mich auch. Vielleicht erst einmal zu Anna Jones.
Ja.
Sie ist Engländerin, Köchin und Kochbuchautorin. Easy Wins, das, was wir jetzt hier haben, ist ihr fünftes Buch. Sie ist auch Vegetarierin. Sie war Teil des Teams von Jamie Oliver. Daher findet
wie
man.
Wie wir alle.
Wie wir alle.
nicht wir alle, aber.
Oder vier alle?
Ja.
Ja. Also, und deswegen findet man auch natürlich eine Empfehlung von Jamie Oliver hinten auf dem Buch. Clever, lecker, von Herzen kommend und gesund. Anna hat wieder alles richtig gemacht.
Gut.
So sagt Jamie Oliver. Und sie hat eine sehr schöne eigene Internetseite mit so einem saisonalen Kalender. Das finde ich ganz sexy.
Oh, saisonalen Kalender habe ich gleich auch.
Mhm. Und unter Season, also in Season bei ihr auf der Internetseite, da gibt es immer wieder aktuelle Rezepte für die Saison, also passend zur Saison. Das ist auch clever gemacht. Man geht dann immer wieder auf ihre Internetseite und entdeckt Neues. Easy Wins ist, wie gesagt, ihr fünftes Buch mit eben diesen 12 Lieblingszutaten, die sie in den Mittelpunkt rückt. Möchte das anhand der ersten Zutat, das ist die Zitrone, möchte ich das kurz erläutern.
Ah, sehr gerne. Ich bin ganz Ohr.
Listen.
Listen and repeat.
Zunächst erklärt sie die Zutat, also wo kommt die Zitrone her, wie viele Arten gibt es, was gibt es, was ist das Besondere, was passt dazu an Gewürzen, an Gemüse, Beilagen und so weiter und so fort. Wie sollte man sie lagern, was ist das Beste so? Und dann geht es auch schon los mit den Rezepten.
Ich habe übrigens das erste Mal, apropos Zitrone, habe das erste Mal Fingerlimes gegessen unten im Adler. Also, kennst du das? Fingerlimes?
Mhm.
Ja, kennst du?
Mhm.
Das ist Kaviar, ne? So, sind so, kannte ich nicht.
Ach.
Mhm. Gut, Entschuldigung.
Das macht ja nichts.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein,
das ist eine Pflanze,
die sieht aus. Du hast das erste Mal am Wochenende Fingerlimes gegessen.
Ja, es ist eine Mischung aus Gurke und Chili.
Was denn genau?
Das war auf einem Schweinebauch drauf. Schweinebauch, Eisgarnele und drunter ein Pastinaken oder Petersilien, Püree, weiß ich es gerade nicht. Und da Fingerlimes oben drauf.
Mhm.
Das war sehr lecker.
Mhm.
Kannte ich nicht.
Tja, das ist doch okay.
Ja.
Jetzt kennst
du es. Nur apropos Zitrone.
Aber jetzt kennst du es.
Ja, so. Hat ein bisschen zitronig, leicht salzig.
Ich würde dann jetzt weiter in meinem Text machen.
War sehr beeindruckend.
Ja, fand ich auch. Aber ich würde jetzt dann
mit kleine Kügelchen.
Ich weiß, das sind kleine Kaviar-Kügelchen. Ja, auf Schweinebauch. Pastinaken oder Petersilienbüro, man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht.
Es folgt dann hier, nach der Erklärung der Zitrone, kommt dann die Rezepte. Also, es geht los mit eingelegten Zitronen. Kann man machen, ist auch gut. Dann kommt eine sensationelle Eintopf-Pasta a Limone. Die englische Übersetzung hätte man auch schreiben können, One-Pot-Pasta, wie man das jetzt macht. Aber diesmal Eintopf-Pasta muss man erstmal...
Eintopf-Pasta
finde ich schon... Egal. Eintopf-Pasta a Limone, alle Zutaten in einen Topf, ergibt am Ende eine sehr, sehr leckere, cremige Zitronensauce und das ohne Sahne und so weiter und so fort. Aber es war wirklich, gibt es ein Rezept bei uns hier online auf Kochbuchcheck und Bilder bei Insta. Mega.
Sehr gut.
Das alles nur mit, egal. Also es folgt dann eine Zitronentart mit Chili, ganz klassisch englisch, und Cheddar-Käse. Zitronenreis mit Buttermandeln, Zitronensalat, auch sehr gut. Kichererbsen mit Zitrone, Halloumi, den hasse ich ja, und Honig. Deswegen mache ich keine Gerichte mit Halloumi, weil das macht für mich keinen Sinn. Ich finde, Halloumi macht auch keinen Sinn.
Okay.
Bratknietschekäse, das macht keinen Sinn. Ist auch geschmacklich eine Null.
Naja, den gibt es aber auch in lecker. Muss man vielleicht mal... Naja, ich bringe dir mal ein Stück.
Halloumi-Limes. Zitroneneis, Zitronenpudding mit Lorbeer. Das ist etwas ganz Großartiges. Nämlich für Menschen, die mir auch immer noch sagen, ja, also bist du der Meinung, jetzt ein Lorbeerblatt ist hier der Gamechanger, wie auch immer? Ja, ist es.
Ja, Lorbeer darf man gar nicht schmecken. Das fühlt man nur.
So.
Wenn das Lorbeerblatt nicht dabei ist, bringt Tiefe. Ja, das ist das Geheimnis von Lorbeer.
Ja, aber jetzt macht sie den Zitronenpudding mit einem frischen Lorbeerblatt und ich sag dir, das ist geil.
Okay, ja, glaube ich.
Nur so, Zitronenkuchen, Zitronenbrot. Also das ist das, was sie macht. Und dann geht es weiter bei ihr mit Olivenöl. Aber, also es kommt die Zutat, die Erklärung, 10, 12, manchmal mehr, manchmal weniger, verschiedene Rezepte. Eine bunte und frische Mischung an Zutaten. Also wirklich immer wieder mal eine Pastasorte, sonst viele Hülsenfrüchte. Und ganz wichtig, und das fand ich toll, ganz neue Rezeptideen. Das beeindruckt.
Ja, so. das ist auch mal, finde ich auch mal toll.
Es ist schwierig heute, weil wir haben ja jetzt heute, muss man ja sagen, eine Gemüserunde.
Ja.
Und wir haben in letzter Zeit viele Gemüsebücher. Und gerade jetzt wird es immer schwieriger, bei diesen Gemüsebüchern zu sagen, ja, was kommt denn jetzt da neu?
Da muss ich aber auch mal hier Shoutout an alle Omnivoren, die sich vielleicht darüber beschweren, dass wir so viel Gemüse haben. Bratet euch doch ein Stück Steak dazu.
So, oder Hack. Hack geht immer. Das ist aber der Kommentar bei so veganischen, veganer Rezepten.
Fehlt Hack.
Das ist wirklich ganz großartig.
Das ist so witzig.
Ja, es ist wie bei RTL mit diesen Promi-Sachen. Also wenn dann wieder der Cast für irgendeine neue Promi-Sendung rauskommt.
Den kenne ich auch nicht.
Das soll ein Star sein, den kenne ich ja gar nicht. Ja, dann lernen sie doch kennen.
Ja,
Oder lass es einfach. Also was soll da? Aber diese Kommentare. Fehlt Hack.
Naja. Ja.
Also es ist... Nein, aber es wird immer schwieriger, möchte ich mal sagen, bei diesen ganzen Gemüsebüchern, die jetzt so kommen und auch natürlich ein Trend sind, da noch was rauszuhauen, wo du sagst, wow, das ist geil. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich hatte hier diesen Salat mit Sellerie, Apfel, Kohlrabi-Salat, auch der ist online bei uns, mit wahnsinnig viel frischem Meerrettich.
Hammerlecker.
Ja, also das ist ja auch, das sind so einfache Sachen, ne? So, die Kombi macht es so geschmacklich, so vielfältig und macht eine Bombe daraus. Das ist wirklich cool. Und so vieles andere, was ich ausprobiert habe. Also, Anna Jones setzt, wie ich finde, ihre Zutaten sehr gekonnt in Szene und öffnet auch so ein bisschen das Tor, weil das ist ja so diese Erdnuss, oder Erdnuss ist ja mehr so englisch-amerikanisches Schnack. Ne?
Naja, oder asiatisch.
Genau, also, oder asiatisch, aber bei uns in Deutschland käme ja keiner auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt mal 10, 12, 15 Rezepte mit Erdnüssen.
Nee.
So, aber, ganz ehrlich, coole Sache. Oder Rezepte mit Senf. Also da fällt uns ja eigentlich nur ein, keine Ahnung, die Frikadelle mit Senf und vielleicht mal eine Senfsoße.
Vinaigrette. So. Eier mit Senfsoße. Oh, lecker.
Hat sie auch mit Miso. Sensationell.
Also, mit Miso. Auch nicht schlecht.
Also, ich finde es schön, dass man sich mal Zutaten widmet hierzulande, die eher eine untergeordnete Rolle spielen. Wie gesagt, Senf und solche Sachen oder Erdnüsse da. Ne? So. Dazu gibt es ein wirklich hervorragendes Rezept- und Zutatenregister hinten. Da hat man sich sehr viel Mühe gemacht. Das Einzige, wie gesagt, naja, die Seiten, die sind ein bisschen billig und auch das Buch ist ein bisschen...
Du meinst das Papier?
Das Papier, ja. Und auch das Buch ist komisch geklebt. Hört man das?
Ja.
Es fällt irgendwie auseinander so ein bisschen. haptisch haben wir da...
Patrick massiert nur den Buchrücken, nur damit man das Geräusch einordnen
kann.
Nein,
es ist schon, wenn du es auf und zu machst alleine, ist das jedes Mal so. Ja. Und man fragt sich, ist das falsch geklebt
worden? Aber ich sehe ein Lesebändchen.
Es ist ein Lesebändchen, ja. Du kannst glücklich und zufrieden sein.
Da kann ich heute Abend gut schlafen.
Ich gebe Anna Jones für ihr Buch Wir geben mehr Kochbots.
Ja, 10 Stück maximal.
So ist's. Und ich gebe Easy Wins 7,5 Kochbots.
Sehr gut. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja, ja, ja. Und wie man ja sieht, ich habe ja einiges gekocht. Ja. Also das ist in der Tat so.
Ja, ich möchte es dann aber doch irgendwann zurückhaben, das Buch.
Ja, dann kauf dir doch eins. Ja, das ist ja, da sind jetzt meine Fettflecken drauf. Ja, okay. Das ist ja meine DNA. Okay. DNA.
So. Die gibst du nicht weiter.
Nicht so. Gerne. So, ich würde einen Schluck von unserem herrlichen, Monika hat uns wieder Wasser eingeschenkt.
Ja, und dann geht's auch direkt zu.
Check 2.
Auch das folgende, im folgenden Buch fehlt Hack.
Verrückt.
Ne? Mhm. Vegetarisch habe ich dabei, von Paul Iwitsch. Und das ist mal echt wieder ein Monster von einem Buch. Über 300 Rezepte, auf 400 Seiten, 1,6 Kilo schwer. Mhm. Das, ich habe es nochmal gewogen. Ne? Das ist mal wieder ein richtiger Kavenzmann hier. Ne?
Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne sein erstes Buch. Ja. Das hatte ich mir vom Verlag noch bestellt gehabt, weil ich gedacht habe, weil ich den Koch ja kenne aus Wien.
Ja.
So, und dann gedacht habe, dann guckst du mal an. Aber das,
du warst da mal essen, ne? Deswegen.
Auch das. Ja, ja. Aber das erste fand ich nicht so prickelnd.
So?
Nee, zum Nachkochen, das hat jetzt nicht animiert. So.
Okay.
Das offensichtlich schon.
Naja, wart's ab. Hm. Wart mal ab. Ne? Also, 39,95 kostet das, muss ich jetzt hier sagen, nur, weil das ist echt eine Menge Buch fürs Geld, erschien im DK-Verlag und trotzdem mit Lesebändchen, welches der Verlag sonst gefühlt nur Otto Lengi angedeihen lässt, wie uns auch eine aufmerksame Stammhörerin letztens augenzwinkernd darauf hinwies.
Ach,
Grüße an Anne,
bei
gehen raus.
DK ist also das Lesebändchen Otto Lengi vorbehalten.
Offensichtlich, sie hatte im Regal...
Oh, Schwaki Malibon.
Ja, sie hatte sehr viele Otto Lengis im Regal stehen und überall kam ein Lesebändchen raus, man saß, ne? So, und ich hatte, wir hatten letztes Mal gesagt, DK Verlag hätte selten Lesebändchen.
Hast du denn Otto Lengis neues Comfort da? Hat das auch wieder ein Lesebändchen? Das können wir doch gleich mal verifizieren.
Ja,
tatsächlich.
Hat es.
Und soll ich dir was sagen?
Zwei sogar.
Das ist ja verrückt.
Ja,
siehst du. Da hat die Hörerin aber recht.
Ja, da sind wir so ganz groß. Also danke, Anja, wir sind einer ganz großen
Sache auf der Spur.
Ja.
Lieber DK Verlag, wir müssen reden. Naja.
Ja, aber jetzt mal der Reihe nach. Paul Iwitsch, geboren und aufgewachsen in Tirol, Vater ist Kroate, Mutter Österreicherin. Nach seiner Kochausbildung arbeitete er in diversen Spitzenrestaurants in Österreich, Deutschland, Spanien und Schweiz und eröffnete 2011 das Tian in Wien, ein rein vegetarisches Fine-Dining-Restaurant, wobei Iwitsch selbst kein Vegetarier ist. Er war mit diesem Konzept damals ein absoluter Pionier.
So angefeindet worden. Ne?
Ja. Wurde dann sogar 2014 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, den er bis heute hält übrigens. Was damals weltweit nur 4 andere Restaurants geschafft haben, also vegetarische Restaurants, einen Stern zu bekommen. Mittlerweile sind das immerhin 145 weltweit. Diese Entwicklung ist zuletzt wohl auch Menschen wie Paul Iwitsch zu verdanken.
Ja, oder hier Amerika, ne? Madison Dings.
Ja, ja, gut.
3 Sterne,
ja,
ne?
Ja.
Der ja gesagt hat, so von heute auf morgen, paff, Ende.
Vegan ist er sogar.
Ja, ja.
Aktuell betreibt er neben dem Tian auch noch ein Bistro, beides in Wien. Zum Buch. Erstmal, wo wir gerade waren, mit dem Cover. Hier, toll. Er ist nicht vorne drauf. Und das liegt jetzt, ich finde das nicht toll.
Das wird zu toll. Er ist nicht vorne drauf, wie schön.
Es ist eine Fenchel-Grafik vorne drauf. Sieht auch so ein bisschen wie so ein Aquarell. Nicht, weil er so hässlich wäre, ganz im Gegenteil. Aber wie schon oft an dieser Stelle gesagt, ich finde das ja immer gestalterisch so viel ansprechender, wenn Autorin, Autor nicht auf dem Cover sind.
Die irgendwelche Gemüsekisten hinhalten.
Ja, das spricht mich grafisch einfach so viel mehr an und es altert so viel besser. Gerade solche Bücher, die sich vielleicht anschicken, ein Standardwerk zu werden, aber dazu später mehr.
Mhm. Ja, jetzt machst du aber ein Fass auf.
Ja.
Uiuiui, der alte Mann.
Gestaltung im Buch, die ist okay. Die Fotos sind jetzt nicht, ich finde die jetzt nicht super herausragend, aber die sind schön, ordentlich, solide fotografiert und auch Rezepte-Layout ist total übersichtlich. Alles wunderbar. 300 Rezepte, das ist ja erstmal eine Ansage. Wie sind die aufgeteilt? Nach einem Vorwort, einer Gebrauchsanweisung und einem Saisonkalender, auf den ich gleich nochmal gesondert zu sprechen komme, gibt es hier die Kapitel Salate und Blattgemüse, Kohl, mediterrane Gemüse, Kürbisgewächse, Wurzel- und Knollengemüse, Lauchgewächse, noch mehr Knollen, Pilze, frische Hülsenfrüchte, Wildpflanzen und Kräuter und zum Schluss Basics. Unter diesen Kapiteln verbergen sich dann nochmal quasi Unterkapitel der einzelnen Gemüse. Exemplarisch nenne ich jetzt nur mal jetzt die unter dem Kapitel Wurzel- und Knollengemüse. Da gibt es 7 Rezepte mit Karotte. Einmal Knollenziest. Kennst du das eigentlich, das
Nein.
Gemüse?
Ne? Knollenziest? Nein.
Mhm, das sieht aus wie so kleine Rüben, wie so eine kleine Made. So gedreht ist das. Mhm.
Ganz lustig. Ah, wie die Larat-Kartoffel?
Nee, die Larat-Kartoffel ist ja nur eine kleine... Nee, ist so richtig gedreht, wie eine Made. Wie eine weiße Made sieht das aus.
Entschuldigung mal bitte, die Larat-Kartoffel ist wie so ein Wurm. Deswegen ist das ein Pain in the Ass, wenn die Franzosen sagen, so, daraus machen wir unseren Kartoffelstamm.
Ja, lass doch mal nicht pellen, ne?
Ja,
das
ja natürlich. Erzähl mir doch bitte nicht, du weißt, also bitte.
Ja, aber der sieht so richtig gedreht aus. Der sieht richtig künstlich aus, wie so eine Made. Wirklich wie eine Made und so. Egal. Pastinake gibt es ein Rezept. Petersilienwurzel 4, 2-mal Radieschen, 5-mal rote Beete, 3-mal Rübchen, 3-mal Schwarzwurzel, 4-mal Sellerie und 12-mal Spargel.
Das macht in Summe?
Das macht in Summe, das habe ich, knapp 40 sind es ja schon, ne? Oder, ist egal.
Ist egal.
Allein aus dem Kapitel machen andere ein ganzes Buch, ne? Also das ist schon echt viel, viel Zeug. Die gesamte Chronologie des Buches orientiert sich auch an dem Saisonkalender, ein bisschen vorne im Buch. Mhm. Da sind alle Kapitel mit ihren zugehörigen Gemüse genau in der Reihenfolge des Buches tabellarisch aufgelistet mit saisonaler Verfügbarkeit. Das ist alles schlau gedacht. Wunderbar wäre es hier, wenn in dem Saisonkalender zumindest für die Oberkapitel die Seitennummern ständen. Dann wäre das nämlich ein super praktisches Register. Ja. Kannst du mir folgen?
Ja.
So,
also nicht
muss
so
ich
ganz, aber...
Ja, aber ich kann es... Weil so, wenn ich jetzt mir im Saisonkalender ein Gemüse ausgesucht habe, zum Beispiel, es gab Schwarzwurzeln. Ich habe bloß, ich kaufe dir einen.
Ja.
So. Und ich gehe dann auf den Saisonkalender oder so und schaue, dann könnte ich das direkt als Register nutzen und direkt sehen, wo im Buch das ist. Du kannst mir nicht folgen, glaube ich, ne? Guck mal, wenn ich hier den Saison...
Saisonkalender, ja, da stehen jetzt verschiedene Gemüse. Du möchtest hinter jedem Gemüse noch ein Rezept haben?
Nein, aber zumindest bei dem Ober. Dann wüsste ich direkt, wo ich hinblättern muss.
Ach,
wenn
so
ich da
meinst
jetzt,
du
ja,
das.
Wenn ich da jetzt was finde, was ich machen
das
möchte...
Da draußen jetzt jeder verstanden hat, was du meinst.
Ist das so schwierig? Also wenn ich da in dem Saisonkalender was gefunden habe, was mich interessiert, dann muss ich 7 Seiten nach vorne blättern, um zu gucken, auf welcher Seite das ist.
Wo die Brechbohnen sind.
Ja, genau.
Okay, 7 Seiten vorne.
Ja.
Brechbohnen.
Genau, und da siehst du die oben. Na, da steht die
Oberkapitel. Frische Hülsenfrüchte.
Frische Hülsenfrüchte, genau.
Hülsenfrüchte, ne? Frisch und getrocknet.
So, und das Blättern könnte man sich sparen, wenn da vorne direkt die
Seiten sind. Ja, das ist richtig. Jetzt kann ich dir folgen.
Gut, ich weiß jetzt nicht, ob... Vielleicht posten wir ein Foto.
Genau, wir sprechen nochmal.
Aber ansonsten ist das sehr schlau aufgebaut. Die Rezepte selber sind noch mit kleinen Fenchel-Grafiken versehen. Mit einem für einfach bis 3 für schwieriger. Das ist aber alles machbar. 3 Fenchel heißt hier oft einfach nur ein bisschen aufwendiger mit 3-4 Unterrezepten. Wie zum Beispiel gibt es hier so ein Frühstückstaco mit Jalapeno-Creme oder eine Schwarzwurzelpastete mit Wirsing, die dann schon ein bisschen Geschick allein für die Optik fordert. Die Rezepte mit nur einem Fenchel bekommt auch jeder absolute Kochanfänger hin. Wie zum Beispiel gibt es hier einen Ofenkürbis mit Kräuterbrösel. Also das ist für jeden zu machen. Mhm. Hin und wieder.
Also auch für Kochbuchsammler.
Ja, ich habe es hinbekommen.
Ja, schön.
Sogar du würdest das hinbekommen, glaube ich.
Ja, ich bin auch der bessere Koch.
Ja, ist klar. Hin und wieder erfordern die Rezepte aber schon etwas Küchenerfahrung. Mhm. Ich gebe mal Beispiele.
Bitte.
die Tomaten-Tartatin zum Beispiel. Mhm. Da werden 500 Gramm Kirschtomaten in eine Pfanne mit Karamell, Butter und Kräutern gelegt, mit einem Pastetenteig abgedeckt und in den Ofen geschoben. Ne, soweit so normal. Nun soll man die Tarte auf ein Blech wenden und nochmals nachbacken von oben. Soweit so gut, allerdings verlieren die Tomaten massiv Wasser. Mhm. Das waren bei mir geschätzt 150 bis 200 Milliliter. Mhm. So. Wenn man das jetzt einfach so stürzt, wie soll ich einfach stürzen?
Ich wäre gerne dabei gewesen.
Nee, ich. Nee? Nein, nein, nein. Deswegen sage ich, ich brauche Küchenerfahrung. Okay. Als Sammler ist man dann vielleicht ein bisschen.
Ja. Hör mal. Geh kacken, so. Naja.
Naja, auf jeden Fall eine Menge Flüssigkeit. Wenn man das einfach so stürzt, entweder.
Was hast du getan? Komm, nimm uns mit auf deine
entweder,
Reise.
Entweder, lass mich doch mal kurz auswählen. Entweder schwimmt die Tarte in Flüssigkeit, was nicht schön ist, weil der Teig durchsuppt. Oder was schlimmer ist, wenn man das ein bisschen zu zaghaft macht, man verbrennt sich einfach brutal an der Flüssigkeit. Ne? Ja, ich habe es abgeschüttet einfach.
Toll.
Toll, ne? Toll, toll. Nein, ich will nur sagen, man, da muss man schon ein bisschen, was hättest du denn gemacht? Man muss schon ein bisschen aufpassen.
Wahrscheinlich hätte ich es auch abgeschüttet. Okay, ja, wahrscheinlich hätte, aber ich hätte mich nicht.
Du hättest verbrannt wahrscheinlich.
Nein, 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 nein. Ich hätte es wahrscheinlich auch abgeschüttet. Ja, was will man denn sonst machen? Geht ja sonst nicht.
Ja.
Langsam. Das merkt man ja, wenn man es drehen will, merkt man, oh scheiße, du musst erstmal die ganze Suppe da wegmachen. Ne? Ist oder, das nicht auch ein, haben wir das nicht auch im
das
Interview
haben wir kurz,
gefragt?
Ja.
Gut, dann.
Die Antwort war nur so halb befriedigend. Aber ich sag nur, man muss manchmal hier ein bisschen, bisschen schauen. Krautfleckerl zum Beispiel, österreichisches Traditionsessen. Da wird der kleingeschnittene Spitzkohl, der wird angeröstet, bis er weich ist. Das ist übrigens eine Menge, ein Kilo Spitzkohl, braucht man eine sehr große Pfanne für.
So als hast du?
Habe ich. Mhm. Ich habe große Pfanne.
Natürlich.
Und dann kommt Salz und Zucker hinzu und dann soll man ihn karamellisieren. So, wenn man in dem Moment, wo man Salz und Zucker dazu macht, verliert auch der massiv Wasser.
Ja.
Und bis der karamellisiert, muss das Wasser weg.
So.
Und auch da, das ist nicht erwähnt, muss man wissen, das sind so Kleinigkeiten, das dauert auch wirklich. Ne? Das ist viel Wasser und das dauert lange, bis das weg ist.
Ja.
Letztes Beispiel, gebackener Blumenkohl mit Pommes und Salz-Zitronencreme. Hier wird der Blumenkohl und die Pommes frittiert. Und da steht für den Blumenkohl, soll man Erdnussöl nehmen, für die Pommes Olivenöl.
Mhm.
Und ich glaube ja, wenn man zu Hause schon frittiert, was ja schon mal oft so ein bisschen Angang ist, ne? Also das macht nicht jeder gerne.
Ja.
Aber dann auch noch zwei verschiedene Öle nehmen, huiuiui. Also ich habe es nicht gemacht.
Nein, das würde ich auch nicht machen. Nein.
Also da habe ich auf das Olivenöl für die Pommes, das ist bestimmt lecker, aber da habe ich drauf verzichtet. Zum einen, weil ich tatsächlich eigentlich
nur extra Virgin. Da geht ja auch ein Aufschrei auf jetzt draußen. Ne? Wie kann man denn mit Olivenöl frittieren?
Ach, das machen wir alle im Süden. Das
natürlich.
Ist echt lecker.
Natürlich.
Ja.
Ja, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen zu.
Aber da ich nur extra Virgin Olivenöl habe und jetzt nicht so ein Bratöl, ist natürlich viel zu teuer, das geht. Das geht nicht.
Nee, das würde ich auch nicht.
Und so habe ich beides mit einem einzigen Öl gemacht. Das sind alles so Beispiele, das muss man einfach wissen. So, das muss man interpretieren. Und das soll auch jetzt alles gar nicht so negativ rüberkommen.
Man muss es ja nur wissen.
Genau, muss hin und wieder die Rezepte nicht allzu wörtlich nehmen. Eigentlich will das Paul Iwitsch ja auch. Der sagt ja, die wichtigste Zutat ist Neugierde, Offenheit und Lust am Ausprobieren.
Oh.
Er will, dass die Leute seine Rezepte nehmen und da was Neues draus machen. Daraus ihre Rezepte machen.
Mhm.
Also, wenn man dieses Buch also als Inspiration für die vegetarische Küche sieht, gibt es wohl kaum ein besseres und umfangreicheres.
So viel zum Thema Standardwerk.
Ja, vegetarisch hat tatsächlich die besten Voraussetzungen, da ein neues Standardwerk zu werden. Das sollte eigentlich in keinem Regal fehlen.
So. Kaufempfehlung.
Das gilt übrigens, wie gerade schon gesagt, auch für die Omnivoren, die da sehr viele Rezepte natürlich auch wunderbar als Beilage zu Fleisch funktionieren oder halt das Fleisch Beilage zu den Gemüsegerichten ist.
Aber hast du denn noch Platz in deinem Regal?
Kommst
du an deine Grenzen?
Ja.
Nein?
Okay. Die 4-5 Bücher, die ich habe.
Ja, okay.
Ja, passt das.
Gut, dann passt das.
Auch wenn es so dick ist.
Ja.
Also.
Ja.
Ist das Buch großartig? Absolut. Könnte man es hier und da vielleicht leicht verbessern? Auch ja. Trotzdem, ich gebe dem Buch 9 von 10 Kochbots.
Bam.
So.
Oder?
Ja.
Toll.
Toll.
Das ist wirklich, ja. Du wirst lachen, es ist tatsächlich, bei mir steht es auch.
Ja, tatsächlich.
Ja, ja, das ist so. Ja.
Ja,
weil ich es einfach großartig finde.
Es ist auch wirklich schön, wie ich gerade schon sagte, man findet beim Gemüsehändler zum Beispiel Schwarzwurzeln oder sowas. Die gibt es ja jetzt nicht immer überall.
Aber jetzt fängt die Saison ja an. Ne?
Ja, ja, ich meine,
der Sparer des armen Mannes.
Ja, ja, genau. Aber dann nimmt man ein Bündel mit und dann einfach mal das Buch aufschlagen. Und
gibt
man
es auch
fündig.
Ganz viele Meinungen zu, wie man den schält. Die einen legen den in Buttermilch, die anderen legen den in Essigwasser. Das ist verrückt, ne?
Ja.
Ja, was machst du?
Ich habe den einfach nur geschält und dann sofort in Wasser gelegt. Meinst du nach dem Schälen oder
ja,
was? Dass er nicht dunkel wird.
Ja.
Ja. Ja. Auf jeden Fall mit Handschuhen.
Ja?
Ja.
Das
ist so super klebrig und super schön.
Findest du?
Ja.
Nee, ich schäl den unter Wasser.
Okay.
Dann hast du das Problem
okay.
nicht.
Okay, nee, das mache ich nicht.
Aber ist ein sehr schönes Gemüse.
Ja,
ein sehr, sehr schönes Ding. Gibt es bei Anna Jones auch ein Rezept mit Schwarzwurzel und Orange in Salat.
Okay, das klingt gut.
Sehr köstlich.
Ja. Ja. Tolles Buch und toller Mensch. Wir haben uns mit Paul Iwisch unterhalten.
Ja.
Dann hören wir mal rein, oder?
So.
Das Interview.
Guten Morgen.
Guten Morgen nach Wien, ne?
Guten Morgen.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es geht um dein sehr neues Kochbuch Vegetarisch. Du leitest ja sehr erfolgreich ein sehr bekanntes Gourmet-Restaurant in Wien und hast zwei kleine Kinder und so. Und dann schreibst du jetzt auch ein Buch und das in diesem Umfang. Wird es von einigen sogar als Bibel bezeichnet. Wie kam es dazu? Warum denn so ein Riesenbuch?
Oh ja. Ja, aus Langeweile ist es nicht.
deswegen dachte ich.
Weil wir haben ja noch ein Bistro auch in Wien, also nicht nur das Restaurant, sondern ein Bistro. Was beide Restaurants wirklich sehr gut laufen, Gott sei Dank. Aber ich habe ein sehr starkes Team, deswegen ist es mir erlaubt, auch andere Projekte wieder anzunehmen. Und eigentlich ist es dadurch entstanden, dass die Bruni Thiemeier und die Monika Schlitzer, wir uns zufällig getroffen haben und dann haben wir uns ausgetauscht. Und es wäre doch interessant, nochmal ein Kochbuch zu machen. Meine Frage war, warum schon wieder ein Kochbuch? Nicht? Wer braucht es noch? Mhm. Aber die Idee war sehr spannend, dass man ein Kochbuch für Einsteiger und auch schon für Menschen machen, die was schon sehr geübt sind. Und es wurde dann relativ dick, muss ich sagen.
Ja, allerdings. Ja. Ja, wie war denn die Vision? Für wen wurde das geschrieben? Du hast schon jetzt ein bisschen gesagt, aber hat man da so eine Vorstellung? Wer soll sich das alles kaufen? Am besten natürlich alle, aber hat man da so eine Vorstellung?
Ja, also der Wunsch war eigentlich so, wenn ja bei Vegetarisch fragen immer sehr viele, was soll ich denn machen und vegan, wir haben keine Idee und ich wollte jetzt nicht die typische Pocket Bowl oder irgendwas mit Fleischersatzprodukten machen, sondern so etwas, wo man Lust dazu bekommt zum Kochen. Also wenn jetzt einmal nicht denkt, die was jetzt gerade nach Wien gezogen ist zum Studieren, dass man ihr das Buch in die Hand gibt und sagt, komm, mach da was draus. Und eigentlich wäre so die Vision vom Buch generell, dass die Menschen darin sich ihre Lieblingsrezepte aussuchen, aber sie dann so transformieren, dass sie zu ihren Rezepten werden, weil sie dann irgendwann sagen, nein, der Paul hat da zwar eine gute Idee gehabt, aber ich finde das Gewürz besser oder das Gemüse zu diesem Rezept besser. Und dann, finde ich, haben wir ein richtig gutes Kochbuch gemacht, wenn uns das gelingt. Also nicht sturstracks nach dem Rezept zu kochen, sondern irgendwann ein Gefühl zu entwickeln, das Selbstvertrauen, nee, das mache ich besser. Und das ist ja das Spannende, finde ich, immer an der Kulinarik.
Absolut. Mhm. Du hast jetzt gerade Lust am Kochen gesagt. Also wenn ich mal ein bisschen zurückgehe, das erste Kochbuch, restlos glücklich vegetarisch kochen hieß das, klimafreundlich essen, nachhaltig leben, wo ich mir das damals angeguckt habe, ich gesagt, boah, das ist schwierig. Es war wirklich ein schwieriges Kochbuch und ich muss ehrlicherweise sagen, so richtig Lust zum Kochen hat das nicht gemacht. Das ist jetzt bei dem anders. Ist das ein Prozess gewesen? Hat man dich oder hast du gelernt daraus oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das war damals so quasi der Auftrag, was können wir machen, weil sehr viele Menschen gar nicht wissen, was man alles aus Lebensmitteln machen kann, was ja eigentlich erstaunlich ist, weil die früheren Generationen, die was wenig Geld gehabt haben, haben wir eigentlich alles verwertet. Deswegen haben wir wunderbare Knödelrezepte oder Saftrezepte. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir eines, wo man Reste verwertet, wo man es aufzeigt. Es ist schon in, ja, manche Rezepte sind einfach, manche sind ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das hätten wir ein bisschen besser von der Sprache machen können, aber das war nicht mein erstes Kochbuch, weil davor gibt's die Sommerküche und dann gibt's die Winterküche. Ja, die Winterküche ist finde ich, sehr gut gelungen. Die Sommerküche war halt das erste Kochbuch, da hat man noch sehr viel lernen müssen. Und da war eher so die Idee, was macht man mit Reste? Mhm. Und bei diesem Kochbuch war einfach die Intention und die Vision eine ganz komplett andere. Also der Zugang war für mich noch ein freundlicher Zugang. Und man hat halt aufpassen müssen, dass man dann nicht zu sehr wie ein Koch denkt und für die Galerie kocht, sondern welche Rezepte sind eigentlich auch für Einsteiger geeignet? Mhm.
Und du hast auch das Foodstyling gemacht. Das heißt, du hast wirklich alles durchgekocht, ja, das ganze Buch?
Ja, also gestylt, gekocht, dann wieder von meiner Schwiegermama nachkochen lassen, ob das auch daheim umzusetzen ist, weil als Koch, das habe ich gelernt, denkt man immer schon ein bisschen weiter voraus und wenn ein Schritt nicht ganz so passt, dann ist es ja aus der Natur vom Koch heraus, dass es automatisch quasi richtig macht.
Ja.
Und ich wollte nicht, und ich hoffe, es ist nicht viel passiert im Kochbuch, dass uns das passiert, dass man dann Arbeitsschritte vergisst, nur weil man als Koch denkt und nicht, wie es zu Hause sein sollte.
Hat jetzt die Schwiegermama wirklich auch alles durchgekocht?
Ja, vieles.
Ja, okay. Ich
Also alles wär gut gewesen, aber auch sehr vieles. Und ich habe aber auch noch zwei andere Leute, so wie meine Schwester und so, zum Kochen gebracht. Übt es mal, weil meine Schwester ist jetzt keine Köchin, sagen wir mal so. Sie mag lieber den Thermomix und da haben wir sie halt motiviert, ein bisschen am Herd zu kochen.
Okay. Gregor hat schon gesagt, dass viele halten dieses Buch für die Bibel. Wie lange hat denn die Entwicklung gedauert? Nimm uns mal mit.
Die Entwicklung hat über 1,5 Jahre gedauert. Also wo der TK Verlag mir gezeigt hat, wie die Schritte sind, dann haben wir eigentlich schon ein bisschen lachen müssen, weil sie wollten zuerst das Rezeptregister. Und dann hat meine Frau gemeint, naja, die TK hat wirklich noch nie mit dir zusammengearbeitet, weil...
Deine Arbeitsweise ist eine andere.
Ja, ich tue mich extrem hart, also schwer, im Office ein Kochbuch zu gestalten. Ich muss die Lebensmittel vor mir haben und dann entwickelt sich fast ein Zwiegespräch, wie mache ich was. Nicht? Das ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, weil man dann immer gleich dahinter sein muss, alles aufzuschreiben, wie habe ich was gemacht, aber ich funktioniere einfach so, ich kann nicht im Winter Sommergerichte kochen, das ist für mich unmöglich, also unmachbar. Ne? Und am Anfang habe ich gedacht, okay, das geht gut mit der Zeitschiene, aber wir sind schon drauf gekommen, es gibt eigentlich so viele Rezepturen, was man noch machen könnte, dass man eigentlich 2,5 Jahre für dieses Buch braucht.
Wie hast du das dann gemacht? Hast du gesagt, ich brauche jetzt das Kapitel Fenchel und jetzt kaufe ich mir 8 Kilo Fenchel und dann schaue ich mir, was sonst im Kühlhaus ist? Oder wie fängt man dann an, wenn du sagst, du brauchst die Zutaten vor dir, um ein Rezept zu entwickeln?
Ja, ich habe dann immer ziemlich viel eingekauft, muss ich sagen. Und mein Küchenchef im Bistro, der hat dann immer die Augen gerollt, weil er wollte wissen, was wir machen. Ich habe gesagt, das fällt uns erst dann an dem Tag ein. Und deswegen habe ich gesagt, ich kaufe saisonal ein, welche Lebensmittel da sind und dann arbeiten wir uns dahin und schauen, dass wir wirklich ein unterschiedliches Programm bekommen. Und wir haben immer die Tage aufgeteilt, weil sonst bist du in irgendeinem Modus drinnen, wo du fast dann alles gleich kochst, weil es gerade lässig ist. Und wenn du aber 3-4 Tage wieder Abstand hältst, dann hast du wieder ein bisschen eine neue Perspektive. Und
okay. Und nach welchen Kriterien hast du dann ausgesucht, welche Rezepte das ins Buch schaffen oder welche nicht? Einfach Bauchgefühl oder?
Ja, vieles Bauchgefühl. Vieles habe ich dann meine Frau gefragt, was würde sie kochen, was nicht. Und Und bei manchen Rezepten haben wir gesagt, nee, die passen einfach gut rein. Da muss man ein bisschen geübt sein. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Und aber halt da dann wieder solche Rezepturen, wo man sagt, eigentlich sind die zu einfach. Und aber sie sind ja für die, die was einsteigen, noch nicht einfach. Und ich finde, Kochen hat sehr viel was mit Selbstvertrauen zu tun. Und je mehr Selbstvertrauen man gewinnt, umso mehr Freude kriegt man beim Kochen. Also so war es zumindest bei mir.
Ja, da möchte ich auch mal, du hast gerade gesagt, mit den, du hoffst, dass man da als Koch nicht zu viele Schritte als selbstverständlich nimmt. Ich habe die Ehre, dass, ich habe jetzt angefangen, dass, ich werde nicht durchkochen, aber ich werde zumindest teilweise Probe kochen. Da ist mir zum Beispiel aufgefallen, bei der Tomatentart, ich habe die Kirschtomatentart gemacht, Tartatin. Wenn man die macht in der Pfanne, dann soll man die hinterher wenden. Da haben die Tomaten aber gut 200 Milliliter Wasser gelassen. Wenn man das jetzt einfach so aufs Blech wendet, gibt's Schweinerei.
So, jetzt kommt der Profi-Tipp. Jetzt kommt der Profi-Tipp. Achtung.
Das hätte ich sagen sollen, dass man einen Teller nimmt mit einem Backpapier, drauf tut und dann umdreht und dann auf das Blech. Und bei der Tartatin ist mir auch noch was passiert, ne? Weil ich habe die Zucchini-Tartatin 3 Wochen später, also oder 2 Wochen nachdem das Buch rausgekommen, und denke mir, das gibt's ja nicht. Wer hat den scheiß Teig geschrieben, oder? und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe mich schon wieder verwogen, dann kommt mein Patissier, macht den Teig alles perfekt. Denke mir, das gibt's ja nicht, oder? Und da ist mir aufgefallen, wir haben den Teig 3-mal drinnen und 1-mal davon ist er leider falsch.
Vollei statt Eigelb, ne?
Genau.
Ja. Das macht so einen Unterschied, ja?
Ja. Und ich hab so an mir gezweifelt, und das gibt's ja nicht.
Ja, ich hatte den Instagram-Post gesehen und dachte, hab dann geschaut und dachte, das sieht doch alles gut. Und dann dachte ich, Vollei. Ja. Die drei Eiweiße machen den Teig kaputt, ja?
Brutal. Also, da bin ich. Ja, das war kein lustiger Morgen für mich.
Okay. Naja, aber sonst muss ich sagen, das ist toll geschrieben, wunderbar. Es ist ein sehr schönes Buch. Ich freue mich darauf, da weiter zu kochen. Gibt's denn ein Lieblingsrezept? Eins, wo du besonders stolz bist? Oder was dich am besten beschreibt vielleicht?
Am besten beschreiben tue mich eigentlich alle, weil ich doch sehr spontan bin. Und Lieblingsrezept könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also ich mag gern, ich arbeite gern mit Tomaten und Artischocken und weiß wirklich, da ist die Vielfalt. Und ich habe ja Gott sei Dank auch noch 2 Mitarbeiter gehabt, die was mich da unterstützt haben, dass wir ein bisschen einen kreativen Prozess haben. Und es sollte abwechslungsreich sein, so wie ich selber bin.
Jetzt ist das, jetzt hast du eben selber gesagt, also saisonal kochen, oder du kochst saisonal und kannst auch nur saisonal kreativ sein. Und saisonal einkaufen hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun und ist auch günstiger als anders. Ist das immer noch ein großes Thema für dich, die Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit und diese Dinge, die du dir auf die Fahne geschrieben hast?
Ich habe es eigentlich nicht auf die Fahne geschrieben, sondern ich habe einen Perspektivenwechsel gehabt mit 32, warum ich überhaupt Koch geworden bin und was ist eigentlich meine Aufgabe, weil bis 32 hat mich das wenig tangiert. Ich habe eine ganz andere Auffassung von Qualität gehabt, was mittlerweile einfach sagt, das war falsch. Und ich finde schon, dass unsere Ess- und Einkaufsgewohnheiten einen sehr starken Einfluss auf unsere Ökonomie, auf unsere Ökologie, auf unser Sozialverhalten und vor allem auch auf unsere Gesundheit haben. Und was gibt's eigentlich Schöneres oder Unbeschwerteres, das über das Essen zu machen? Weil da braucht man weder mit dem Finger zu zeigen oder sonst schon etwas, sondern es schmeckt einfach. Und wenn was schmeckt, dann lädt's ja ein, das dem nachzugehen, nicht? Ja. Und gerade saisonal ist irrsinnig wichtig, weil man hat, du hast das eh schon angesprochen, man hat eigentlich die Lebensmittel dann zu diesem Zeitpunkt, wo sie die beste Reife haben und eigentlich auch zu diesem Zeitpunkt gut für das Geldbörserl ist.
Ist nur schwierig, wir hatten es letztens auch bei uns im Podcast, schwierig, das nachzuhalten für viele, die sich eben nicht auskennen. Wenn man heutzutage in einen normalen Supermarkt geht, dann ist alles immer verfügbar. Also Kartoffeln, Äpfel, Birnen, mit so Erdbeeren, Heidelbeeren, alles ist immer verfügbar. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, ja, wo geht die Reise hin?
Ja, aber im Supermarkt ist ja ein Vorteil, man sieht ja von wo die Lebensmittel herkommen.
Ja,
das stimmt. Und dann muss man sich fragen, will ich jetzt die argentinischen Äpfel oder warte ich bis entweder in Deutschland oder Österreich oder in den umliegenden Ländern gerade Saison hat. Und jetzt nicht, dass die Äpfel aus Argentinien schlechter werden, aber da kann man schon ein bisschen ein Bewusstsein, an dem kann man selber auch arbeiten. Also das ist ja auch immer beim Kochbuch, wenn ich komme aus einem 1000-Seelen-Dorf und die sagen, ja, das gibt's bei uns nicht. Ja, ich kann ja nicht nur für euch kochen, sondern ihr könnt es ja auch nachfragen. Also Artischocken ist jetzt nicht ganz so was Neues. Also und wenn man dahinter also da ein bisschen nachfragt, dann die Nachfrage steigert ja auch den Wert.
Mhm. Du gehst noch ein Stück weiter, du bist auch für biodynamische Landwirtschaft und genmanipulierte Lebensmittel gibt es für dich nicht. Das ist nicht immer einfach zu erkennen, oder?
Das ist leider sehr schwer zu erkennen. Das wäre wünschenswert, wenn in den Märkten generell geschrieben wird, wie viel Pestizide und Herbizide auf irgendeinem Obst oder Gemüse ist. Und
da hat ja auch schon rechtliche Gründe. Also Butter alleine, also es gibt verschiedene Butter, muss nicht draufstehen, dass die Kühe genveränderte Weizensachen bekommen haben. Ne? Das muss nicht kenntlich gemacht werden.
Die Lebensmittelindustrie richtet sich ihre Gesetze so, wie es braucht und nicht, wie es der Verbraucher oder der Konsument bräuchte. Nicht? Weil man sagt immer, der Konsument entscheidet. Der Konsument wird sehr gut verwirrt und getäuscht. Leider. Und da muss man schon studieren beginnen, dass man da beginnt. Und ich finde einfach, wir sollten lernen, wieder mit der Natur zu arbeiten. Und auch das zu schätzen, was die Natur gibt. Und nicht immer nur, was die Industrie uns vorgibt. Weil, wenn man heute die ganzen Lebensmittelallergien sieht, das ist ja einfach mit dem gewachsen, wie die Industrialisierung gewachsen ist. Also das Hochverarbeitete. Wenn heute irgendjemand eine Pasta kauft, denkt er nicht daran, dass er eine Pasta kauft aus Weizen, die was mit Glyphosat behandelt worden sind. Und das ist einfach ein pures Gift. Und da muss viel mehr Bewusstsein geschaffen werden, wird es aber nicht, weil sonst wird man in die Kindergärten und Schulen schon damit beginnen, dass Essen was Wichtiges ist, dass Lebensmittel unser täglich Brot ist und man da ein bisschen lernt, was konsumieren wir überhaupt nicht. Und das ist ja schade, weil gerade das Essen ist ja eines der schönsten Dinge, was man machen kann. Also da geht es um Emotionen, es geht um Verbindungen und ja.
Also ich höre schon raus, Paul hat in Wien keine Lust auf Schnitzel und Saftgulasch.
Das habe ich schon. Also, okay. In Wien sind wir gesegnet mit sehr guten Gastronomen und Gastronominnen.
Absolut.
In Österreich allgemein.
Ja, eben. Absolut, ja. Aber da schaut man nun auch, woher beziehen die Lebensmittel. Also da gibt's Gott sei Dank sehr gute.
Es gibt jetzt eine ganze Menge Neuerscheinungen vegetarisch und vegan auf dem Kochbuchmarkt. Ist die fleischlose Ernährung oder sagen wir fleischärmere Ernährung, ist die wirklich auf dem Vormarsch? Wie ist da dein Eindruck? Jetzt bist du natürlich in deinem Restaurant, kommen nur Menschen, die das in Ordnung finden. Weil bei dir gibt es kein Fleisch.
Naja, uns kommen Foodies. Also
ja, Vegumes hat letztens Hanni Rützler gesagt, so ähnlich wie du, also Menschen, die eigentlich auch Fleisch essen, aber gerne vegetarisch essen gehen, im Fine-Dining-Bereich. Ne?
Und in unserem Fine-Dining, glaube ich, haben wir 2 oder 3%, die was wirklich vegan sind, 8 bis 10% vegetal und der Rest ist einfach die was gern essen. Also die anderen essen auch natürlich gerne und die wollen einfach kulinarisches Erlebnis haben und das ist das, was wir wollen.
Aber nochmal dein Eindruck, ist das wirklich so ein Megatrend gerade? Sind wir auf dem Weg zu einer fleischärmeren Ernährung gesellschaftlich?
Das wäre wünschenswert, weil wir sollten durch unsere Reduktion vom Fleisch- und Fischkonsum genau die 20% reduzieren, die was die schlimmste Massentierhaltungsformen überhaupt hat und wir kennen die Folgeschäden. Aber ich denke eher, dass wir da in einer Bubble leben. Und Fleisch hat nach wie vor einen völlig überbewerteten Stellenwert bei vielen. Und wenn ich mir es aussuchen könnte, wäre es eben wie vor 40, 50 Jahren, dass du 1 bis 2 Mal in der Woche Fleisch isst. Und dann kannst du eh aussuchen, was du bist. Weil Ich finde, einen gewissen Fleischkonsum werden wir alle brauchen, aus gesundheitlichen Gründen. Gilt nicht für jeden, das möchte ich auch gleich dazu sagen, aber nur die Form, wie wir es jetzt aktuell betreiben oder die letzten Jahrzehnte betreiben, das ist eine Form, die was niemandem gut tut.
Warum wird das so verbissen diskutiert? Das ist ja schon fast Kulturkampf, Religionskrieg.
Ja, das frage ich mich immer. Also wenn du heute sagst, vegetarisch oder vegan, dann schreit jeder, ich lass mir das nicht verbieten. Und du hast noch gar nicht das Wort verbieten oder verboten in den Mund genommen, sondern du sagst nur einfach, ey, da gibt's Studien, da ist bewiesen, dass pflanzenorientierte Ernährung wesentlich gesünder auf Dauer ist und wir haben einfach Folgeschäden. Aber da wird's wie bei Freiheitsberaubung, wird jemand, also gibt's die Reaktion, und wenn ich Vorträge habe und sie kommen drauf, dass ich Speckknödel esse, weil ich die liebe, dann sagen sie, du bist eh einer von uns. Also einer von uns. Und denke mal, ja, interessante Perspektive, aber. Also, es ist schade, dass man das nicht als Option wahrnimmt. Okay, ich kann vegan oder vegetarisch zusätzlich essen. Also, das ist doch schön, wenn der Speiseplan einfach so groß ist. Also, weiß nicht, wo.
Letztens gab es im Fernsehen, habe ich auch gesehen, einen kurzen Bericht, da wurde auf dem München Oktoberfest, wurden die Leute gefragt, was sie denn von veganem Bier halten würden.
Ja, 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 exactly.
Die Reaktionen waren entsprechend, wobei natürlich Bier prinzipiell meist vegan ist. Außer
ich hätte es gern gesehen, wenn sie den Herrn Söder gefragt hätten, welche Schimpftriaden er da losgelassen hätte. Ja. Das ist Kulturgut.
Es ist ja ein schmaler Grat von vegetarisch nach vegan. Die Eier, Käse und so weiter weglassen. Aber ist das ein Thema für dich?
Wie meinst du?
Naja, vegan zu werden auch? Oder rein vegan?
Ich persönlich nicht. Also im Restaurant, im Bistro bieten wir beides an. Also zu 100%, das ist kein Problem. Aber ich für mich selber habe einfach festgestellt, dass ich Eier, Käse und Fisch und Fleisch zu homöopathischen Dosen brauche. Also das habe ich mit meinem Arzt alles durchgekaut und durchgetestet. Und mir geht's auch mit meiner Ernährung aktuell sehr gut. Es ist 80%, schätze ich, ist pflanzlich, 20% tierisch. Und ich habe ein bisschen einen anderen Zugang auch zu den tierischen Produkten, weil mein Onkel ist Bergbauer, meine Großeltern haben selber eine Bauernschaft gehabt. Und wenn wir ein Tier geschlachtet haben, war es ja eher was Trauriges, weil man sich ja 10-12 Jahre um dieses Tier gekümmert hat und wirklich gut versorgt hat, aber es war damals halt auch eine Notwendigkeit, vor allem bei meinen Großeltern, weil die ja wenig Geld gehabt haben und die waren Selbstversorger. Also das hat ja mit dem Konsum, wie wir es jetzt betreiben, nichts zu tun. Und gerade in Österreich, wir brauchen ja die Bergbauern, damit wir die Landschaftspflege haben, und wenn die keine Tiere verkaufen könnten, dann würden sie diesen Knochenjob ja auch generell aufhören. Und auch diese Haltungsform von diesen Weidekühen auf dem Gebirge ist ja ganz wichtig, auch für einen CO2-Speicher. Also sie sind ja nicht nur CO2-Verbrecher, sondern Kühe auf Weidehaltung, wenn es nicht massenweise ist, dann die sorgen ja auch für ein gutes Klima.
Genau. Und auf den Bergen kann man ja auch nichts anderes machen, eigentlich. Ne?
Wenig.
Also es ist sehr schwierig, da Gemüse anzubauen auf Steinen.
Das geht fast überhaupt nicht. Also. Und das muss man immer einfach differenzierter betrachten. Also es ist ein sehr komplexes, aber brutal interessantes Thema. Und ich finde immer, wir sollten halt wieder mehr dahin gehen, dass man gar nicht das in Ernährungsformen einteilen, sondern wie schauen unsere Böden aus? Wie gesund sind unsere Böden? Und wenn unsere Böden gesund sind, dann haben wir nährstoffreiche Lebensmittel. Wir haben ein lebenswerteres Leben, weil einfach alles gesünder ist, fruchtbarer ist und weg von dem, man muss das sein oder das sein. Weil wenn du heute Ernährungsformen anschaust, da gibt's ja nicht nur vegan oder vegetarisch, es gibt dann die TCM, es gibt Taoismus, also Ayurveda, also ist ja für jeden was dabei, nicht?
Ja. Jetzt ist Nachhaltigkeit ja ein großes Thema für dich. Was bedeutet das für euren Restaurantbetrieb? Wo unterscheidet ihr euch von anderen Betrieben?
Ja, da habe ich mit Michel auch schon mal geredet. Der hat gelacht und hat gemeint, es gibt nur drei Köche, die was sich selbst kritisiert haben. Das war der vom Rutz und der Norbert Niederkofler und ich, weil wir gesagt haben, wir machen noch viel zu wenig. Und Nachhaltigkeit ist ja auch immer so ein Begriff. Wann ist man nachhaltig? Das ist irrsinnig schwierig, nachhaltig zu sein, weil da dürfen wir dann fast gar nichts mehr machen. Was machen wir jetzt im Betrieb? Wir kaufen nur das ein, was wir wirklich brauchen. Deswegen haben wir fast keine Lebensmittelverschwendung. Diese Lebensmittel, was übrig bleiben, versuchen wir dann in Form von Säften zu transformieren. Das heißt, ich habe da einen eigenen Mitarbeiter, der was mit den sogenannten Abfallprodukten, was eigentlich keine Abfälle sind, alkoholfreie Säfte zu machen oder Garums, also Wildsoßen.
Ihr wiegt auch euren Müll, ne? Ist richtig, oder?
Ja, wir wollen, das ist alles Geld. aber jetzt, wir sind jetzt da nicht so, dass wir auf jeden Gramm dann achten, sondern wir wollen uns halt verbessern und wir haben ja noch sehr viel zu tun. Aber das Gleiche ist dann, unsere Kleidung ist halt Bio und Fairtrade. Wir schauen, dass wir so viele Bioprodukte wie möglich einkaufen oder Demeter und dass wir von der Region einkaufen, so wie halt saisonal. Aber im Prinzip kommt Nachhaltigkeit immer bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an, dass wir diese trainieren und dass sie weitergehen. Und erst letzte Woche war eigentlich sehr interessant, weil der Oskar, ein Mitarbeiter, der ist vor 3 Monaten gegangen, dann ist er wieder zurückgekommen, ob er doch wieder bei uns arbeiten kann. Sag ich, ja klar, warum nicht? In allen Restaurants, wo ich bisher war, die haben eine Lebensmittelverschwendung, da kann er nicht mit umgehen. Und denke mal, dann haben wir doch was richtig gemacht. Ne?
Ja, sehr gut.
Aber ich glaube, Nachhaltigkeit, da kann man so viel diskutieren. Man dürfte kein Glas nehmen, man dürfte kein Plastik nehmen. Also, schwierig.
Ja.
Aber hast du denn noch, schönes Thema.
Ja. Hast du denn noch Konzepte für die Zukunft? Irgendwelche Großprojekte? Nachhaltigkeitsprojekte oder sind das eher viele kleine Schritte?
Ich glaube, die Schritte werden immer sehr klein sein. Also wir haben schon Visionen und Ideen, was wir alles machen wollen. Ich arbeite jetzt auch mit Spar in Österreich zusammen, wo wir so ein bisschen die Böden und Klima und die ganzen Regionalitätsthemen angehen. Und ich glaube, da hast du dann eine super Reichweite, weil wenn irgendein Supermarkt oder ein Handel nur 0,1% die Richtung verändert und die sind schon recht gut, dann erreichen sie ja wesentlich mehr Menschen wie wir im Restaurant selber. Also da kann man wirklich dann auf die Prozente gehen. Aber selbst wir möchten natürlich uns auch ein bisschen erweitern und vergrößern. Das heißt, wenn das richtige Angebot ist oder die richtige Lage, dann werden wir uns auch wieder erweitern. Also und wir haben ja jetzt auch schon 2 Pop-Ups gehabt, wo wir eigentlich in die Region hingehen, eins in Zürich und eins in Österreich, wo wir zuerst einmal schauen, was bietet die Region, weil wir möchten ja nicht Copy-Paste machen. Wir können nicht über Biodiversität reden und dann machen wir das überhaupt nicht. Und das Interessante ist ja dann, dass zum Beispiel in dem Hotel, wo wir waren, da kommen die Köche und wo habt ihr denn die super Tomaten, die Kräuter? Also ja, 10 Kilometer von euch, oder? Und da hat halt nur der Einkäufer auf den Preis geschaut, wo gerade die günstigsten Tomaten herkommt. Und dann hat man gemerkt, okay, bei ihnen fängt auch im Kleinen eine Veränderung statt. Und sie achten einmal drauf, was halt woanders ist. Aber wir sind da keine Heilsbringer, sondern wir können ja das machen, was wir gut können. Und das ist kochen und schauen, wo beziehen wir die Produkte und die Lebensmittel her. Und das macht ja Spaß. Also das ist ja, erstens lernst du eine Region ganz anders kennen. Und ich finde für den Gast ist ja auch interessant, die Herkunft zu schmecken, weil sonst sind wir in der Gastronomie so weit, dass überall alles gleich schmeckt. Und das ist nicht die Kulinarik, die was wir uns vorstellen oder was sich ein Gast vorstellt.
So, wir kommen allmählich zum Schluss.
Ja,
ich habe noch, hab noch ein paar schnelle, kurze Abschlussfragen. Was ist deine Superkraft in der Küche?
Boah, ich glaube, dass ich sehr spontan und individuell kochen kann.
Okay, gut. Und was müssen dein Team und deine Mitarbeiter ertragen an dir?
Ja, ich glaube, Ja, die sind das mittlerweile gewohnt, weil die meisten sind schon fast 10 Jahre bei mir. Aber das ist schon so, dass wenn ich jetzt gerade eine Idee habe, dann möchte ich sie sofort umgesetzt haben.
Okay.
Ist nicht immer ganz so erfolgreich oder einfach.
Von wem würdest du gerne noch etwas lernen wollen? Gibt's noch jemanden?
Boah, da gibt's so viele. Also nicht nur beim Kochtechnischen, sondern in anderen Fächern, wo ich denke, das ist wirklich interessant. Also eben zum Beispiel gibt es einen tollen Österreicher, Martin Gasberger, so wie der Böden und das beschreibt, da kannst du irrsinnig viel lernen. Oder mal mit dem Reinhold Messner, wie geht man einen Berg an und so. Also da gibt es viele Facetten, was mich interessieren.
Und wer sind deine schärfsten Kritiker? Vielleicht deine Kinder, denen du Brokkoli servierst und lieber Fischstäbchen möchten?
Definitiv meine Tochter.
Okay.
Weil sie hat erst letztens gesagt, kannst du das auch bitte gut machen?
Ja.
Das tut meinem Ego nicht so gut, muss ich sagen. Okay.
Ja, für Kinder kochen ist immer eine sehr große Herausforderung.
Ja, schon. Aber ich war ja selber nicht anders. Also.
Ja, du genau. Ich hörte, du hast die Schulverpflegung verweigert, aber das ist ein
anderes Thema.
Wie wichtig ist dir der Stern?
Ja, sehr wichtig. Also, das war für uns auch lebenswichtig, weil wir dann zum ersten Mal ernst genommen worden sind. Man muss einfach sagen, uns wollte man nicht in Wien. Wir sind da eigentlich beschimpft worden. Ich wusste nie, warum. Und durch den Stern haben wir eine ganz andere Wertschätzung erfahren. Das muss man sagen. Und die Gäste haben uns begonnen zu vertrauen. Und es ist nichts Wichtigeres, als dass Gäste ein Vertrauen haben in dem, was du machst. Also, dass sie wirklich quasi, ich sag's immer gern, Hirn ausschalten und entspannen beim Restaurantbesuch. Und das war schon sehr wichtig und ist immer noch wichtig.
Und ihr seid angegangen worden, nur weil ihr kein Fleisch serviert?
Ja, also wir sind am Anfang sehr zerrissen worden, weil wir haben natürlich auch nicht gewusst, welches Spielfeld wir da betreten. Und ich denke, wir haben nicht schlecht gekocht, aber sind natürlich weit entfernt gewesen von dem, was sie eigentlich erreichen wollte. Mir war nur nicht bewusst, dass vegetarisch oder vegan wir komplett anders denken müssen, weil meine Erfahrung schaut sicher mit Fisch und Fleisch. Also da, das war dann schon ein Learning. Und viele haben immer gedacht, wir wollen was verbieten. Das stimmt ja nicht. Ich mag gern das Schnitzel, ich mag gern ein Gulasch, nur ich mag keine schlechten Lebensmittel.
Wie hältst du deinen Kochstil aktuell? Wo bekommst du deinen Input her? Auch von der Tochter?
Viel essen gehen und großartige Menschen um sich zu haben, weil mein Team, die sind wirklich großartige Köche und Köchinnen, die sind wirklich fantastisch. Manche sind wesentlich besser wie ich, was mich jedes Mal wieder fasziniert. Und mein Traum war immer, dass ich so wie beim Raumschiff Enterprise wieder Captain Kirk bin und ich habe an meiner Brücke die besten Menschen an meiner Seite, also Experten und
Ja, du bist extremer Techie, ne?
Extrem. Ja, aber ich habe ein paar Assoziationen, die ich sehr gut finde. Und das hat mich immer fasziniert. Und das funktioniert auch sehr gut, weil wenn es nur nach meinem Stil ginge, dann glaube ich, würde ich mich nicht sehr stark weiterentwickeln. Weil irgendwann bleibt man in dem Hafen, wo man weiß, das funktioniert gut. Das ist aber nicht die Form an Kulinarik, was ich bei mir selber haben möchte. Und deswegen ist wichtig.
Hast du ein Signature-Dish?
Mehrere mittlerweile. Also jetzt kommt ein aktueller Signature-Dish. Ja? Ist die Trüffelpasta. Ich muss, glaube, das ist eine der besten Trüffelpasta, die es überhaupt gibt.
Was unterscheidet die von anderen?
Dass die Kombination von der Soße und der Pasta wirklich hervorragend zusammenpasst und wir mit dem Luca einen Trüffelhändler haben, der was Top-Qualität uns bringt und mit dem, was ich nachher nochmal den Trüffel nochmal extra aussuche. Aber allein der Gehalt an den Nudeln, da sind auf 500 Gramm Mehl 30 Eigelb drinnen, das passt einfach sehr gut mit dem Trüffel zusammen.
Ja, klingt lecker.
Ja, und auch die Soße hat guten Butteranteil drinnen. das, so. Das, was dann so richtig cremig ist, also okay. das Wurten und ein Signature-Tisch, das ist dann die Stoßsuppe, das ist ein armer Leute-Essen, wo wir einfach sagen oder darauf aufzeigen wollen, dass die Lebensmittel früher größere Wertigkeit gehabt haben bei den Leuten, weil sie nichts weggeschmissen haben. Und ein gutes Beispiel ist einmal die Milch. Bei meinem Opa war die Milch dick. Wenn du sie aufgekocht hast, kennst du vielleicht, hat seine Haut gebildet. Haut,
ja.
Und wenn du die 3-4 Tage draußen gehabt hast, dann ist sie sauer geworden. Die heutige Milch, nicht alle, werden nach 2 oder 3 Tagen kaputt. Und die haben sie früher in eine hervorragende Suppe gemacht. Und denke, das ist eigentlich die größte Wertschätzung, was du an Lebensmittel haben kannst und eben keine Lebensmittel verschwenden. Also die waren ja, die ältere Generation war ja viel weiter im Denken, wie wir das jetzt sind. Wir haben jetzt das No-Waste-Trend.
Früher war es selbstverständlich.
Ja, ja, klar, ja. Also da tun wir immer so, als würden wir irgendwas erfinden. Ist ja kompletter Bullshit. Wir müssten nur ein bisschen mehr denken. Und dann gibt's, den hat eigentlich der Flo gemacht, mein Küchenchef. Das ist echt geiles Gericht, muss ich sagen. Eine Sonnenblume, wo man aus der Sonnenblume bis auf den Stiel alles verwerten. Viel Arbeit. In Österreich sagt man Heidenarbeit. Mit Steinpilzen und Brombeeren. Also das ist so ein richtiges Löffelgericht, wo ich das erste Mal probiert habe, war so, ja, man kann es so formulieren, wie eine Katze das erste Mal am Maus sieht. Nicht?
Okay. Ich habe noch nie Sonnenblumen gegessen, außer die Kerne jetzt natürlich, aber das klingt sehr spannend.
Ja, eben, das Innere, von dem Inneren machen wir ein Püree und das dürfen keine Hybridsorten sein, sondern und da gibt es nur eine Zeitspanne von 2 Wochen, wo wir auch dann die Kerne einzeln mit der Pinzette raus tun. Da wird jetzt der Sepp Schellerhund schon wieder schimpfen, Pinzettenköche, aber dazu brauchen wir sie.
Pinzettenprinzessin natürlich.
Ja, genau. Und unser Grobmotoriker. Und
es geht schon wieder los.
Ja. Und aus den Blättern, die legen wir halt dann ein. Also das ist dann schon eine richtig gute Kombination, weil die Sonnenblume hat dann ein leicht nussiges Aroma und das passt dann gut zu den Steinpilzen. Ja, und die Brombeeren, die bringen dann die Säure rein. Also das ist wirklich ein schönes Gericht. Und das ist aber nicht das, ich wollte was mit Sonnenblume und ich habe was im Kopf gehabt. Und der Flo hat das super übersetzt. Also ich war nicht einmal in der Lage, das so zu beschreiben, wie ich es haben möchte.
Okay.
Und er hat das dann präsentiert und denkt mir, wow. Also cool. Er hat ein wahnsinnig cooles Gericht gemacht. Okay.
Gibt es Zutaten, die du hast?
Naja, da gibt es vieles. Ja, hast
was steht da?
Also wirklich die minderwertigen Lebensmittel.
Okay.
Aber,
nein,
aber
ich meine jetzt irgendwie, viele sagen dann Brokkoli oder so.
Ja,
Chicorée.
Meine Mitarbeiter lachen immer, ob ich so überhaupt vegetarisch koche, wenn ich die Hälfte eh nicht so mag. Aber für mich ist Kürbis schwierig.
Ah, okay.
Sehr schwierig, muss ich sagen.
Okay.
Wegen der Konsistenz, oder?
Ja, Konsistenz, Geschmack, das Süßliche. Also ich kann es kochen. Ich weiß, wie es schmecken soll, aber ich tue mir wahnsinnig hart, das zu essen.
Okay.
Und also Rotkraut.
Okay.
Petersilienwurzel.
Okay, oh, da kommt ja aber einiges
zusammen. Ja,
okay, schreib schon mal mit.
Ja.
Und gibt es irgendwas, was du gerne isst, aber deinen Freunden verheimlichst? Geht's nachts heimlich zu McDonald's mit einer Clownsmaske drüber oder so?
Nein, das. Ich habe schon einige Sünden, zum Beispiel Gummibärchen.
Okay.
Chips. Okay. Also die kennst du ja, die Zweifelchips aus der Schweiz.
Ja.
Boah, die sind mega. Und da habe ich einen Stammgast, der bringt mir die immer mit und das ist dann nicht so gut für meinen Bauch und für mich selber.
Okay. So, super. Spielen denn Kochbücher von deinen Kollegen, spielen die eine Rolle in deinem Leben? Hast du Kochbücher, kaufst du Kochbücher, schaust du dir die an?
Ich liebe Kochbücher, aber ich liebe die Kochbücher eigentlich, wo die Philosophie drin steht. Früher war es anders, früher habe ich gerne die Rezepte gehabt. Aber mittlerweile interessiert mich viel mehr die Philosophie und es gibt großartige Kochbücher. Also da bin ich schon teilweise nerdig. Ich habe mich jetzt auch von sehr vielen Kochbüchern getrennt, weil es einfach zu viel war. Und ich merke schon wieder, dass die Lust am Sammeln kommt.
Okay. Gibt es ein Kochbuch, was du empfehlen kannst oder was vielleicht eine besondere
finale
Rolle
Frage.
Ja, was eine besondere Rolle in deinem Leben spielt, was du vielleicht niemals weggeben würdest.
Also niemals weggehen würde das vom Norbert Mirakofler, Cook the Mountain.
Okay, ja. Es ist tolle Bilder auch.
Ne? Ja, das ist Coffee Table.
Ja, und tolle Philosophie, grandioser Mensch und einfach auch den Weg, was er gegangen ist und wie er gegangen ist, auch mit sehr vielen Steinen im Weg. Und es ist trotzdem gegangen und jetzt Gott sei Dank auch sehr, sehr erfolgreich. Aber ich finde auch das Kochbuch von Yannick Alenéo, französische Küche, gelungenes Buch, Wahnsinn. Okay. Also ich könnte noch einige aufzählen, die was einfach richtig gut sind. Also Harrys Buch für zu Hause unbedingt.
Ach so, von Harrys Bar aus Venedig?
Genau, ja.
Das meinst du? Okay, ja.
Also schöne Geschichten mit drinnen und... Also gibt's viele, also Gott sei Dank.
Gut. Paul, wir danken dir sehr für deine Zeit, für das Gespräch. Viel Erfolg mit dem tollen Buch, das ist super. Ich freue mich drauf, da noch viel draus zu kochen. Gelungenes Konzept, freue ich mich sehr. Toll.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke, Paul.
War vielen sehr Dank. Schön und...
Danke.
Ich höre euren Podcast mittlerweile echt. Ich hab's vorher nicht gekannt, es tut mir leid.
Ja, das ändert sich.
Das ändert sich jetzt stündlich.
Ja. Ist eine sehr gemüselastige Sendung heute. Ne? Aber ich muss ja sagen, die Bücher, die wir jetzt besprochen haben, das ist deins und meins, und wir hatten ja vorher geniales Gemüse und so weiter und so fort, wenn man sich tatsächlich bewusst darauf einlässt, und ich habe ja zu Hause auch jemanden sitzen, der dem gegenüber kritisch immer war, jetzt nicht mehr war, der gesagt hat, also ich kann jetzt nicht trockene Hirse mit Bohnenschnitz und so, das muss schon ein bisschen Geschmack in die Fresse sein. Wenn man sich auf die Bücher einlässt, die wir ja besprochen haben und die wir ja wirklich gut finden, dann kommt man tatsächlich auf einen guten Geschmack.
Ja.
Und man
vermisst dann noch nichts.
Man vermisst am Ende nichts, man ist satt, man denkt sich, wow, ich habe auch was Gesundes gegessen, ich habe was Frisches zubereitet. Und es macht einfach Spaß, da auf Entdeckungsreise zu gehen, wie die das kombinieren, mit was sie das kombinieren. Und man entdeckt immer wieder neue Sachen und sagt, wow, das ist ja mega geil. Nasi Goreng hier hat sie gemacht mit schwarzen Bohnen und dunklem Basmati-Reis. Hammer.
Und selbst wie Paul gerade sagte, dass er keinen Kürbis mag zum Beispiel, dann lässt man ihn halt weg, in Gottes Namen.
Genau. Ja. Naja, also jetzt die Zeiten von immer wieder nur Kürbissuppe, Kürbis-Orangensuppe, Kürbis-Apfelsuppe.
Obwohl er es nicht mag, sind hier sehr schöne Kürbisrezepte drin.
Ja. Ich finde ja Kürbis sensationell. Also das kann man ja so toll zubereiten und so tolle Sachen mitmachen. Also sensationell.
Ja,
das nicht nur eine Suppe mit, wie heißt die schwarze?
Also angebraten oder im Ofen ist auf jeden Fall auch eine sehr tolle Sache.
Ja. Wir hatten auch ein Buch von dem Schweizer Kägi.
Ja.
Der hatte auch ein sensationelles Risotto-Rezept, wo der Kürbis im Ofen vorher mit Aromaten geschmort wurde. Dann wird er püriert und dann kommt er in das Risotto rein. Das habe ich letztens wieder gemacht. Okay. Hör mal, das kannst du so löffeln.
Ja.
Das ist hammerlecker.
Wir hatten auch im Interview...
Ja.
Ich recherchiere, wo wir den hatten. Wen's interessiert, Folge 49.
Interview
mit Richard Kägi.
Genau. Den Schweizer. Das war auch ein schön. Das ist natürlich, das Buch ist natürlich ein absolutes Coffee-Table-Ding. Ja. Das ist schon, richtig gut.
Ja.
Ja, Mensch.
Ich glaube, das war's für dieses Mal.
Ja, kurzweilig und gemüsig. Ne?
Ja, sehr gemüsig. So. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da haben wir auch die Rezepte, die wir gemacht haben.
Einige, nicht alle.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Wir können nicht immer alles zeigen.
Das stimmt. Auf Insta und Facebook findet man uns auch. Da gibt es auch Rezepte unter Kochbuchcheck. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns doch eine Wertung bei wo auch immer ihr das
hört.
Spotify oder Apple oder wo auch immer. Lasst Sterne regnen.
So.
Ansonsten sagen wir tschö und adieu. Bleibt lecker.
So.
Patrick.
Ja.
Was sagst du?
Jetzt machst du mal eine schöne Frikadelle, würde ich sagen.
Ja, genau. So. Zu dem ganzen Gemüse. So. Ne?
Nein, jetzt gehe ich nach Hause und fange wieder an zu kochen heute. Resteküche gibt es.
Gut.
Heute gibt es Resteküche.
Okay.
Ja.
Ich mache dir so Frisola Sala mit Radovan und dem Hören von einer
Köchin aus Hamburg.
Aus Hamburg.
Mhm. Die sehr viel mit Nudeln auch zu tun hat.
Ja, ja. Das wird
blond.
Kommt später.
Das ja, schön. Ja, man kann doch mal ein bisschen
spoilern.
Spoilern.
Ja, spoilern.
So.
Ja.
Ja, schön.
Mhm.
Gut.
Es ist immer die Frage, ob jetzt noch überhaupt jemand dabei ist. Dass ich das gequatsche.
Ja, wir lehnen uns mal zurück und lassen
den Podcast. Fade-out.
Im Fade-out. Einfach mal eine Stunde weiter. Wir reden einfach mal eine Stunde weiter.
Einfach weiter.
So,
oder?
Ja.
Wir könnten auch ein Gewinnspiel jetzt rausmachen.
Genau. Sie 1 Million
Komm,
Euro.
Wer jetzt noch zuhört.
Gewinnt 1 Million
Nein, der kann ein Greekish kann er gewinnen. Oder?
Greekish. Wer jetzt noch zuhört, kann
wer jetzt noch gewinnen. Wer jetzt noch und. Der Erste, der jetzt
und woher
zuhört,
wissen wir das?
Der
schreibt uns.
Der Erste, der unter dem nächsten Post für diese Folge, ne, da haben wir ja mal bei Instagram, also Posts, ne, wer da kommentiert
Greekish.
Mit Greekish, der
weiß es ja dann.
Der kriegt das Buch.
Toll.
Ne?
Das ist aber eine Idee.
Bitte, wenn er aus Deutschland kommt, Österreich, das ist, Porto ist echt nach Österreich, Schweiz. Leider, bitte, Adresse in Deutschland. Ne? Der Erste, der jetzt Greekish kommentiert. Okay. Kriegt das Buch.
Wahnsinn.
Machen wir so.
Du haust aber einen raus.
Ja, schön. Oder sollen wir das mit...
Wir machen weiter. In der nächsten halben Stunde, wenn wir noch hier sind, kriegt Otto Lenki Comfort.
Wir können, der Erste, der uns eine Mail schreibt, unter Gewinnspiel... oder ist das mit Instagram besser?
Da ist alles gut. Wollen wir irgendwo Greekish lesen? Der Erste, der das schreibt. Das ist so. Egal ob per Mail, der Erste bekommt es.
Ja,
und den machen wir auch öffentlich.
Ja.
Dem danken wir auch, dass er so lange... dran geblieben ist, bei dem Bla, was da noch so kommt.
Ich bin gespannt.
Da hinten raus noch so viel Bla.
Ja, was ist, machen wir mit den Leuten, die keinen...
Greekish? Naja, die haben wir jetzt auch nicht besonders gelangweilt, weil wir haben uns ja...
Ihr könnt auch Mail schreiben. Ja. Der Erste, der schreibt, gewinnspiel@kochbuchcheck.de.
So.
Bitte.
So.
Gewinnspiel@kochbuchcheck.de.
Ich wäre jetzt soweit zu gehen.
Komm.
Ja, komm.
Vielleicht haben wir noch ein Buch raus.
Ja, jetzt.
Nein, das war's jetzt.
Nein?
Okay. Das war's jetzt.
Okay. Beim nächsten Mal wieder.
Ja, vielleicht. Mal gucken. Ja,
vielleicht bleiben wir mal ganz lange dran.
Dann machen wir so ein Running
Gag. Ja, Running Gag. Ja, dann schönen Tag noch.
Ja, tschüss. Tschüss.